Also wenn drei Wölfe in einen Stall mit 300 ausgewachsenen Rindern reinkommen, ich glaube, die kommen so heil erstmal nicht raus. Dann ist die Frage, wie haben sie diese einzelne Ferse dann auf diesen Hof bekommen? Und wenn man sich dann noch die Bilder anguckt, die in diesen Zeitungsartikeln zu sehen sind, dann sieht man da ein absolut sauberes Rind, bis auf diese Wunden am Hinterteil. Mhm. Und allein das lässt uns schon stutzig werden.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Dann würde ich sagen, legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und natürlich Max am anderen Ende der Welt. Gefühlt. Hallo Max.
Gefühlt, ja. Hallo Sabine und auch hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen.
Wir haben heute wieder die Situation, dass wir die Folge genau an dem Tag aufnehmen, an dem wir sie veröffentlichen. Das hat damit zu tun, dass wir einfach besonders aktuell sein wollen, dass viele Dinge sich im Laufe dieser Folge noch entwickeln, womöglich. Und deswegen sei an dieser Stelle gesagt, heute ist Freitag, der 6. Juni 2025. Max, wie sind wir jetzt eigentlich eben auf Dixi-Klos zu sprechen gekommen? Ich erinnere mich, ich weiß nur, dass ich irgendwie jetzt echt Mühe habe, in die Folge reinzufinden, weil wusstest du, dass es dafür eine richtig offizielle Bezeichnung gibt für Dixi-Klos?
Nein, aber du wirst mich jetzt sicherlich
ja, darüber aufklären. Genau, ich habe das mal gehört von jemandem, der sich damit auskennt. Die heißen eigentlich Veranstaltungskabinen. Und wir haben uns, okay, ich weiß wieder, wie wir auf das Thema gekommen sind. Wir haben uns gefragt, ob bei Gesellschaftsjagden eigentlich Dixi-Klos sind. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber ich finde die Frage berechtigt. Vielleicht kann das ja mal jemand von euch beantworten, der sich damit auskennt. Immerhin, da ist man den ganzen Tag draußen, ne? Fernab der Zivilisation. Also so ist das ja in der Regel, oder?
Ja, also ich kenne es aber auch von meinen Einsätzen. Gut, ich habe jetzt keine Waffe, aber ja, in der Regel kann man das sich gut aufsparen über den Tag.
Okay, du bist auch noch ein junger Mann.
Ja.
Stichwort Einsatz, Max, dann sind wir auch gleich im Thema drin. Letzte Woche wart ihr ja etwas unerwartet in Stade. Erzähl mal ganz kurz, worum es da ging.
Ja, wir waren sowieso in Niedersachsen im Einsatz von Freitag bis Sonntag, hatten da so ein, zwei Brennpunkte, die wir uns mal genauer anschauen wollten und mussten. Und haben dann im Laufe des Vormittags oder mittags dann die Meldung bekommen, dass da in Stade was abgeht. Und ich hatte nun nicht so die Zeit und habe das erstmal so ein bisschen beiseite gelegt, habe meinen Einsatz noch ein bisschen gemacht. Und dann irgendwann in einer ruhigen Minute habe ich mir die ganzen Nachrichten durchgeschaut. So. Und da ging es letzten Endes darum, dass wir einen Zeitungsartikel zugeschickt bekommen haben aus dem Landkreis Stade. Und dort soll in einem großen Landwirtschaftsbetrieb ein Wolfsriss stattgefunden haben. Und zwar sollen drei Wölfe in einen Stall mit rund 300 Kühen, sollen sie eingedrungen sein und haben im Grunde eine Ferse rausgetrieben und auf dem Hof letztlich getötet und versucht oder angefressen.
Also wir sollten erklären, eine Ferse, das ist ein Rind, eine Kuh, die noch kein Kalb hat, die aber in Größe und Kraftvolumen schon eigentlich einer ausgewachsenen Kuh entspricht. Fersen gelten auch gemeinhin als sehr wehrhaft und sehr mobil, sehr lebendig auch und so. Ne? Das muss man vielleicht wissen, um das so ein bisschen einordnen zu können. Also pass auf, ganz kurz, wir fassen zusammen. Drei Wölfe gehen in einen Stall rein. Da ist natürlich die Frage, weißt du das? War der Stall verschlossen oder war da ein Gitter vor oder eine Schranke wenigstens oder so? Oder war der komplett offen?
Also zunächst sei gesagt, es handelt sich um einen offenen Stall. Also diese Tiere, die da drin sind, die können sich da drin wunderbar frei bewegen. Das ist erstmal so nicht schlecht. Aus dem Zeitungsartikel ging aber nicht wirklich hervor, ob die Tiere jetzt eingepfercht waren oder nicht, ob das komplett offen war, ob die sich auf dem Hof hätten frei bewegen können. Das ging nicht hervor und das war auch von außen so nicht einsehbar.
Das heißt, wir wissen nicht, ob da irgendwelche Zäune oder Schranken überwunden wurden. Fakt ist nur, es wurde eine Ferse nach draußen getrieben und die anderen Kühe mussten das ja dann wohl mit ansehen. Und draußen wurde dann die Ferse quasi gerissen. Sie starb infolge von Verletzungen. Und zwar haben die Wölfe angefangen, sie bei lebendigem Leib zu verspeisen, also sie anzufressen, indem sie hinten am Hinterteil angefangen haben. So steht es in der Zeitung und so sagt es der Landwirt, richtig?
Genau, das ist richtig. Und da stellen sich halt uns einige Fragen, unter anderem, ja, wenn drei Wölfe in einen Stall mit 300 ausgewachsenen Rindern reinkommen, ich glaube, die kommen so heil erstmal nicht raus. Dann ist die Frage, wie haben sie diese einzelne Ferse dann auf diesen Hof bekommen? Und wenn man sich dann noch die Bilder anguckt, die in diesen Zeitungsartikeln zu sehen sind, dann sieht man da ein absolut sauberes Rind.
Ja, ohne Kampfspuren, ne?
Ohne Kampfspuren, ja. Also ja. Man sieht auch ringsherum auf den Bildern, der Hof ist nun mal ein Bauernhof. Es ist schlammig, es ist dreckig, es ist schmutzig. Und dieses Tier sieht einfach aus wie geleckt, bis auf diese Wunden am Hinterteil. Mhm. Und allein das lässt uns schon stutzig werden. Ne? Und wir haben es mit einem jungen Tier zu tun. Mhm. Die sind irre wehrhaft. Ja, und ich habe selber ich weiß nicht, das ist 10 Jahre her, da habe ich erlebt, da ist in der Nähe einer Kuhweide, also mitten im Freiland ist mal ein Böller hochgegangen, Silvesterböller, und die Tiere waren in Panik, da hat die Herde rannte los. Ich will mir nicht ausmalen, wenn wirklich drei Wölfe in einen Stall kommen, wo die Tiere nicht zu viel Platz haben, was da an Panik herrscht.
Also da sind sich ja, glaube ich, Experten auch einig. Ich meine, wir haben diesen Fall ja mit einigen Leuten aus unserem Umfeld besprochen. Und da sind sich alle einig, dass so ein Eindringen von Wölfen in so einen Kuhstall mit so vielen Kühen, dass das zu einer Massenpanik geführt hätte, in dessen Folge natürlich andere Kühe auch hätten verletzt werden müssen. Das ist Fakt, ne? Die stehen da jetzt nicht rum und schauen sich das einfach an. Die kriegen natürlich sofort, die kommen sofort in den Überlebensmodus und kriegen Panik und wollen weg oder bewegen sich, wollen in die andere Richtung laufen. Und dabei gibt es dann Verletzte, wie das bei Massenpaniken ja bei Menschen auch der Fall ist. So, das heißt, da ist schon mal das erste Fragezeichen in der Luft. Das zweite ist, du hast es eben schon richtig gesagt, die Ferse lag am Boden mit einer sehr, sehr schlimmen Verletzung am Hinterteil. Also die war tatsächlich angefressen worden, eine riesige Blutlache daneben. Aber ansonsten erschließen sich aus diesem Video und aus den Fotos, die uns zur Verfügung stehen, keinerlei andere Verletzungen. Nun muss man sich vorstellen, da sind drei Wölfe, da ist ein Tier, das wiegt zwischen, wir wissen es ja nicht, 350 oder 500 Kilo, ist per se von Natur aus schon mal sehr wehrhaft und wird von Wölfen angegriffen. Was macht dieses Tier? Das lässt sich ja nicht einfach am Hintern anbeißen, sondern das wehrt sich. Ja? Das wird um sich schlagen, das wird auskeilen, mit den Hufen die Wölfe verletzen, das ist das eine. Großes Fragezeichen, warum ist keiner der Wölfe verletzt? Warum sind die da alle heil davon gekommen? Man sieht die ja hinten noch auf dem Video wegrennen. Das nächste ist, natürlich greifen die Wölfe ja nicht nur hinten an, ne, sondern die würden das ja dann auch wahrscheinlich aufteilen. Das eine, zwei sind hinten und einer macht sich vorne zu schaffen, wie auch immer. Greift an, hinterlässt Spuren mit den Krallen. Wer schon mal mit Hunden zu tun hatte und gesehen hat, wie die so einen anspringen, dahinter lassen ja allein die Krallen schon tiefe Spuren. Ne? Und all diese Spuren, die da hätten sein müssen, in einem Kampf zwischen drei Wölfen und einer fast ausgewachsenen Kuh, die fehlen uns halt. Und deswegen waren wir sofort alarmiert und haben irgendwie gesagt, wir müssen diesen Fall uns mal vorknöpfen. Wir müssen da mal genau hinschauen und vor allen Dingen uns das vor Ort anschauen. Deswegen wart ihr ja dort. Was habt ihr denn dort alles sammeln können an, sage ich mal, in Anführungsstrichen, Beweisen?
Ja, wir haben uns natürlich erstmal die Gegend überhaupt angeschaut. Ne? Ist es überhaupt plausibel, dass dort Wölfe sein können? Und das können wir bestätigen. Es ist absolut plausibel. Ja, wir hatten auch jemanden mit einer Drohne. Wir haben gut Blickkontakt zu diesem Hof haben können, haben dann auch festgestellt, dass an dem Stall dran mehrere Gitter sind, wo ja eine Kuh erstmal nicht so per se drüber kommt. Also müsste man ausmessen noch, wie hoch sie sind, diese Gitter, aber auch das war jetzt nicht so glaubwürdig, das Ganze. Hm. Und ja, wie gesagt, wir haben uns dann alles angeschaut, sind rumgefahren und was ich auch spannend fand, der Hof hat mindestens zwei Hofhunde, die haben wir gesehen. Mhm. Sie sind auch sehr wachsam, das sind Bernersen oder Bernersen-Mischlinge, ja, doch wahrscheinlich eher Bernersen-Hunde. Und scheinbar auch ein Pärchen, weil die eine Hündin war läufig und nicht nur läufig, sie war in der Standhitze. Und die ist durchs ganze Dorf auch spazieren gegangen. Also wir wissen nicht, ob der Hund oder die Hunde zu dem Zeitpunkt überhaupt auf dem Hof waren. Nichtsdestotrotz macht ja so ein Todeskampf Lärm. Der Bauer war ja auch irgendwie in der Nähe. Also mich wundert's, dass das keiner auch mitbekommen hat aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Wir haben uns ja alles angeschaut. Da sind überall Häuser ringsherum.
Ach so, und an dem Stall sind Häuser in der Nähe tatsächlich.
Ja, genau. Also der Stall ist quasi am Ortsrand und, ja, und alles um diesen Ort oder in diesem Ort sind alles Einfamilienhäuser.
Und das Wohnhaus von dem Landwirt, ist das da auch in der Nähe?
Das ist direkt daneben, an dem Hof dran. Und gegenüber auf der anderen Straßenseite bauen gerade auch die Kinder ihr Haus.
Ja, okay, das heißt, also in absoluter Hörnähe. Wenn da tumultartige Szenen sind, dann hätte man das theoretisch hören müssen.
Definitiv. Und wenn das wirklich nachts oder morgens, ich weiß nicht, 4:30 oder wann oder 4 gewesen ist, man hört es. Also das holt einen aus dem Schlaf. Es war warm. Die meisten haben nachts ein Fenster offen. Man hätte es gehört, wenn da irgendwas in diesem Stall los gewesen wäre.
Das denke ich auch, ne? Also, weil diese Kühe sind auch laut übrigens. Und wenn so eine Panik in so einem Stall ist, die ist auch überall zu hören. Über eine große Distanz, ne? Weil da ist dann richtig was los. Aber sag mal ganz kurz, Max, hattet ihr vor Ort eigentlich Unterstützung?
Ja, wir hatten ganz großartige Unterstützung. Wir haben generell mehrere Leute, die aus diesem Ort kommen oder aus diesem Landkreis kommen, haben uns dann gleich mit denen vor Ort getroffen, hatten dann eine tolle Ortsführung gehabt und ja, also besser ging's nicht. Also und das ist ja wiederum das, was die Taskforce so stark macht, überall Leute zu haben und wenn es dann brennt, sind sie da und da sind wir sehr, sehr stolz drauf.
Gut, ihr habt also vor Ort euch umgeschaut, ihr habt alles eingesammelt an Bildern, an Meinungen, die wir brauchen, um eben halt festhalten zu können, dass wir wahrscheinlich berechtigte Zweifel an dem Ablauf der Geschehnisse haben. Das Ganze ging ja rum wie ein Lauffeuer. Der geschilderte Ablauf der Geschichte wurde von allen Medien ja auch unkommentiert übernommen, müssen wir auch an dieser Stelle mal wieder sagen, ne? Ohne dass irgendwie abgewartet wurde, war es überhaupt ein Wolf. Wir haben unterdessen auch Kontakt aufgenommen und haben eine Mail geschrieben an die dafür zuständige niedersächsische Landwirtschaftskammer. Und von dort wurde aber auch das Ganze nochmal bestätigt. Die haben auch gesagt, allein das Rissbild und alles, was an Spuren vor Ort vorgefunden wurde, lässt darauf schließen, dass es sich tatsächlich um Wölfe handelt.
Genau. Ich möchte dazu sagen, ja, es war keiner dabei, es hat keiner gesehen, diesen ganzen Vorfall. Natürlich kann es möglich sein, aber so wie es einfach geschildert ist, wir haben aus der Luft diese Barrieren gesehen von dem Stall, diese einzelne Ferse, die da lag, die aussieht wie geleckt. Das passt halt nicht. Ne? Hm. Also unter diesen Voraussetzungen bin ich persönlich sehr skeptisch.
Unser Verdacht oder das, was wir halt befürchten, ist, dass diese Kuh, die Ferse, die dort ums Leben gekommen ist, dass die womöglich dort schon länger lag. Womöglich noch lebendig, sterbend oder krank oder vielleicht auch sogar schon tot und dass die Wölfe eben nur Nachnutzer sind. Das ist jetzt der Verdacht, den wir haben und das ist der Verdacht, der im Raum steht, der auch an anderer Stelle schon geäußert wurde. Und tatsächlich haben wir dann auch die Landwirtschaftskammer gefragt, ganz konkret, ob denn geplant sei, den Kadaver dieser toten Kuh, wie in derartigen eher ungewöhnlichen Fällen üblich, dem Landeslabor zur Sektion zu übergeben, um die genaue Todesursache festzustellen. Und da haben die uns mitgeteilt, nein, das wird nicht gemacht. Das finden wir sehr schade und das bedauern wir natürlich sehr, weil einerseits wäre es natürlich sehr, sehr interessant zu wissen, ob diese Kuh noch gelebt hat oder ob sie vielleicht auch sehr, sehr schwer erkrankt war und zum Sterben nach draußen gelegt wurde. Und zum anderen, wenn es denn so sein sollte, dass dieser Angriff tatsächlich so stattgefunden hat, dann hätten wir da oben tatsächlich eine Gefahrenlage. Das würde dann bedeuten, dass die Wölfe sich spezialisiert hätten auf große Tiere, obwohl die Not ja eigentlich gar nicht da ist. Wir wissen, dass das ja eigentlich nur passiert in Zeiten oder in Regionen, wo eben halt der Tisch nicht so reich gedeckt ist wie in unseren wildreichen Gebieten. Aber wenn es denn so wäre, dass dieser Fall wirklich so sich zugetragen hat, dann müsste man daraus ja Schlüsse ziehen, letztendlich für alles Mögliche, für Herdenschutz und auch wissenschaftlich müsste man das begutachten. Also von daher vergibt man da eine Riesenchance, diesen Fall wirklich mal vollständig aufzuklären mit dieser Sektion, dieser toten Fähe. Und so wird halt, wie häufig eben, immer etwas zurückbleiben, auch wenn der Landwirt seine Entschädigung jetzt bekommt und der Rissgutachter verbrieft, dass es eben halt Wölfe waren und dass es sich so zugetragen hat, wird etwas zurückbleiben und das ist im Sinne der Wissenschaft, im Sinne der Weidetiere und im Sinne der Wölfe natürlich extrem schade. Wie siehst du das?
Ich sehe das genauso und du hast gerade den gedeckten Tisch angesprochen. Bei unserer Fahrt durch diese Ortschaft und um die Ortschaft drumherum, die ganzen Ackerflächen, die stehen voll mit Rehen, mit Hasen, wirklich auch tagsüber. Auch in den Abendstunden haben wir sehr, sehr viel Rehwild gesehen. Also ob da jetzt wirklich drei Wölfe in einen Stall reingehen und sich solchen extrem hohen Gefahren um Leib und Leben aussetzen, ja, da kann sich jeder selber sein Bild zu machen, denke ich.
Genau so ist es. Und deswegen ist es gut, dass ihr da wart. Deswegen ist es gut, dass wir das hier ganz offen zur Sprache bringen. Wir möchten niemanden vorverurteilen. Aber das sei an dieser Stelle auch gesagt, wir lassen das auch juristisch prüfen, diesen Sachverhalt. Weil es geht um viel. Und jeder einzelne Riss, der unsachlich dokumentiert wird, ist einer zu viel, der großen Schaden anrichtet in dieser ganzen großen aufgehitzten Debatte. Es gibt halt momentan gefühlt so eine Häufung von Fällen mit dem Wolf als Sündenbock, ne? Wir erinnern uns an Baru, Türtgenwald, Stade und dazu die vielen, vielen Fälle, die ihr uns geschickt habt und ja, die nun auch alle überprüft werden. Eins fällt übrigens auf und das hast du ja auch schon gesagt, viele Menschen, die dort leben und arbeiten und die noch nicht einmal pro Wolf sind, zweifeln diesen Riss auch an, so wie er abgelaufen sein soll. Ne? Das wurde ja dort oben so eine kleine Umfrage gemacht, anonym und das haut einen dann schon um, wenn man hört, wie dort darüber gesprochen und auch heimlich gedacht wird. Das finde ich auch übrigens sehr bemerkenswert.
Und noch bemerkenswerter finde ich, wie eingeschüchtert die Leute auch teilweise wirken, wenn sie eine andere Meinung haben, wie diese, ja, die Meinung dort oben so propagiert wird. Also wir haben bei unseren Fahrten durch die Ortschaften ganz, ganz viele Plakate gesehen, an Hauswänden, an Zäunen mit, der Wolf gehört hier nicht her, Wölfe müssen reduziert werden. Also es ist ja ganz offensichtlich eine ganz wolfsunfreundliche Gegend dort oben. Und all das signalisiert ja schon, dass eine positive Einstellung zum Thema Wolf nicht gewünscht ist. Nee. Und das haben wir auch gemerkt mit den Leuten, die mit denen wir gesprochen haben, mit denen wir sprechen wollten. Sie signalisierten uns, ja, wir haben eine andere Meinung, aber die dürfen wir nicht äußern, weil das ist sonst, unglaublich. Ja, keine Ahnung, werden wir bedroht, wird der Briefkasten abgerissen, ich habe keine Ahnung, zuzutrauen ist da vieles, möglich ist vieles. Wie gesagt, sind alles teilweise junge Familien, alles Einfamilienhäuser da oben gewesen.
Die einfach nur in Frieden leben wollen da, ne?
Und ja, genau. Und die halt auch dahin ziehen mit dem Wissen, dass es dort Wölfe gibt. Und dann ziehst du dahin in so eine Ortschaft und dann machst du den ersten Ausflug mit der Familie und dann liest du hier überall irgendwelche Hassbotschaften gegen den Wolf. Und dann, ja, also der normal denkende Mensch wird dann schon skeptisch.
Das sehe ich auch so. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir werden auch berichten, was unsere juristische Überprüfung ergibt. Und ich denke mal, dazu ist jetzt erstmal für diesen Moment alles gesagt. Aber Max, wir müssen noch mal ganz kurz die kleine Anfrage der AfD an die Brandenburger Landesregierung in Sachen Taskforce besprechen. Da kamen unendlich, also ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch, bei mir unglaublich viele Nachrichten zu, natürlich die meisten geschockt, ne? Es ging um die Taskforce mit wirklich wilden Behauptungen und ja auch kruden Unterstellungen. Tatsächlich fühlen sich einige jetzt verunsichert. Max, warum können sich aber alle entspannen?
Ja, weil an dem Ganzen halt auch einfach mal nichts dran ist, ne? Also man hat versucht, uns zu schaden. Man hat versucht, uns mundtot zu machen, uns einzuschüchtern damit, was ja völlig nach hinten losging. Wir sind motivierter denn je. Wir freuen uns nach wie vor auf jeden Einsatz in Brandenburg. Wichtig zu sagen, wie gesagt, wir haben keine politische Meinung. Ne? Wir wissen, was wir machen dürfen. Wir halten uns an die Gesetzmäßigkeiten. Und auch der Verfassungsschutz hat zum jetzigen Zeitpunkt absolut kein Interesse an uns. Also ich glaube,
wäre ja auch noch schöner.
Da ist die AfD ja mehr im Fokus vom
das
Verfassungsschutz. Und
ja,
das zu Recht.
Die AfD gilt ja als bewiesen rechtsextrem. Die Frage ist natürlich, was hat die AfD mit Jägern zu tun? Denn wir wissen ja, dass diese Anfrage nicht ohne Grund gestellt wurde. Ihr seid einigen Jägern auf den Schlips getreten, dort vor Ort in Brandenburg. Aber inwieweit sind die miteinander verstrickt? Ich meine, wir müssen uns das mal ganz kurz vorstellen. Immerhin dürfen die Waffen tragen, ganz legal. Und machen dann gemeinsame Sache mit der AfD? Es sollte mal wirklich jemand im Landtag eine Anfrage an die Landesregierung stellen, im Sinne von, wie viele Jagdscheininhabenden sind denn AfD-Mitglied? Vielleicht findet sich ja ein, vielleicht findet sich ja ein aufrechter Parlamentarier, der uns hier zuhört, einer der bürgerlichen Mitte, der das mal in die Wege leiten kann. Denn das ist ein ernstzunehmendes Thema, machen wir uns nichts vor. Diese Anfrage ist im Prinzip in die Wege geleitet worden von Jägern, die der AfD nahestehen. Von einigen wissen wir es. Da haben wir so ein paar, schon mal so ein bisschen stichprobenartig die Facebook-Accounts uns angeschaut. Und da geht das dann ganz eindeutig draus hervor. Da gibt es also eine garantierte Nähe dazu. Auf jeden Fall ist das eine Sache, die sehr gefährlich ist aus meiner Sicht, ja.
Das ist richtig. Und ja, unsere Mission ist ja, Artenschutzkriminalität aufzudecken. Und dass die AfD jetzt da einen Riegel davor schieben will, das sagt auch sehr viel über diese Partei aus, ne? Von wegen Rechtsstaatlichkeit und das Ganze drumherum, finde ich schon sehr grenzwertig.
Nicht ohne Grund werden ja AfD-Mitglieder auch seit letztem Herbst in Sachsen, Anhalt und Thüringen, glaube ich, war es, auf Zuverlässigkeit extra überprüft nochmal. Also das verlinken wir auch noch in den Shownotes. Da gibt es zwei Artikel zu, zwei journalistische Beiträge. Ich glaube, dass im Prinzip das Problem bekannt ist, dass es eine Nähe zwischen Jägern und AfD gibt. Und das Ganze muss man jetzt halt einfach im Auge behalten. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Das müssen andere tun. Wir wollten nur noch an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass natürlich daraus nichts resultiert für die Taskforce, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben jetzt nochmal die Gelegenheit dadurch bekommen, gerade zu rücken, worum es geht. Und dass Max, speziell ja Max, absolut unpolitisch ist. Ich habe dich auch nie als politischen Menschen wahrgenommen. Also von daher ist das absurd und konstruiert. Und es diente nur dem Zweck, euch zu schaden. Aber ja, wie heißt es so schön? Was uns nicht umbringt, macht uns stark.
Ja, das ging einfach nach hinten los und ich sage jetzt ganz ketzerisch, würde sich die Taskforce Artenschutz für die Abschiebung von Migranten einsetzen und stark machen, wären ganz viele AfD-Politiker wahrscheinlich dabei, sich unser Logo tätowieren zu lassen. Also ja, also ihr seht, ich nehme es mit Humor und ja, ich freue mich auf das, was kommt.
Richtig, ich auch. Max, jetzt müssen wir trotzdem noch mal ganz kurz nach Hürtgenwald schauen. Das war unsere vorletzte Folge, also heute vor einer Woche. Ich habe mich ja mit einer Zusammenfassung aller Ereignisse im Nachgang der letzten Folge an die Pressestelle vom LANUG gewandt. Und dort hat man dann darauf verwiesen, dass es Informationen zum Fall erst gibt, wenn die Prüfung abgeschlossen wurde. Und bei der Frage zu dem besagten Wolfsberater verwies man darauf, dass man in Kontakt stehe, um die Prozesse und Kommunikation zu reflektieren und optimieren und dass eben aus Gründen der Vertraulichkeit internes nicht an die Öffentlichkeit gehe. Respektiere ich, finde ich übrigens richtig gut, ja, dass man sowas nicht auf der großen Bühne diskutiert. Der Loscheidhof hatte sich ja dann am Wochenende übrigens ja doch noch entschieden, Hilfe zur Verbesserung der Zäune und damit zum Herdenschutz anzunehmen. Ganz kurz zur Erinnerung, wir hatten denen das ja auch angeboten, ne? Direkt nach dem ersten Riss sogar.
Wir hatten ja per WhatsApp Kontakt aufgenommen. Das liegt dir ja noch vor, ne?
Das liegt mir vor, genau. Also zwei Leute von uns haben da hingeschrieben und haben irgendwie gesagt, pass auf, wir haben hier gesehen, es gibt dringenden Handlungsbedarf, hier sind Tiere in Gefahr. Diese Kommunikation, diese Nachrichten, die liegen uns ja vor. Was aber viel wichtiger, was ja die entscheidende Frage ist, wie fanden die das? Also sie waren nett und höflich, ne? Und haben aber in der Summe ganz klar gesagt, brauchen wir nicht, ne? So schrieb dann die Frau in einer Nachricht an unsere Kontaktperson vor Ort: Guten Morgen, vielen Dank für das Angebot. Wir haben auch im Vorfeld schon Schutzmaßnahmen ergriffen. Mehr können wir da leider nicht tun. Ich möchte mich aber trotzdem für Ihre Unterstützung und Ihre Hilfe bedanken, mit freundlichen Grüßen. So. Und dann stand da noch, die Tiere befinden sich nicht mehr auf der Wiese. Und dann schrieb unsere Frau vor Ort zurück: Falls dennoch Fragen offen sind oder Hilfe gewünscht ist, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das wurde, wie gesagt, abgelehnt. Am Wochenende dann der Sinneswandel, finden wir gut. Dort wurde dann
stark
nachgezäunt, ja. Und ja, und dann gab es da eine Riesenaktion, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe das jetzt nicht so weiter verfolgt, aber
engagierte Leute aus NRW haben sich dann getroffen vor Ort und haben mit dem Betreiber zusammen dann die Zäune gebaut, was ich persönlich absolut stark finde und toll. Und genau so soll es ja letzten Endes auch sein. Die Tiere müssen einfach geschützt sein.
Heute ist noch ein wichtiger Tag aus einem anderen Grund, und zwar Thomas, der ja in der vorletzten Folge auch unser Gast war, der dort vor Ort lebt, hatte heute sein Gespräch mit dem Bürgermeister von Hürtgenwald. Wir holen ihn jetzt mal per Telefon dazu von unterwegs, denn er ist mit seiner Familie auf einem Roadtrip unterwegs. Hallo Thomas, herzlich willkommen.
Hi Thomas.
Ja, hallo ihr zwei.
Es ist so super, dass ihr trotz Urlaubs so aktiv seid. Es gab ja heute das geplante Gespräch mit dem Bürgermeister von Hürtgenwald. Thomas, was war denn das Thema?
Das Thema war hauptsächlich, wie geht man jetzt weiter in der Region? Was ist auf Seiten des Bürgermeisters für ihn ein Anliegen, was unser Anliegen ist? Und das haben wir in einer halben Stunde zusammen sogar mit einer Dame vom Ordnungsamt eigentlich mal sehr konstruktiv durchgesprochen. Ich bin eigentlich sehr begeistert von dem Gespräch gewesen.
Die Idee zum Gespräch hattet ihr. Ihr habt das angeboten, richtig?
Genau, wir sind da mehrfach auf den Bürgermeister zugekommen und trotz anfänglicher Abneigung hat er dann doch eingewilligt, sich auf unsere Seite mal anzuhören. Und ich glaube, er fand den Termin auch sehr zielführend.
Was habt denn ihr genau vereinbart?
Wir haben jetzt erstmal vereinbart, dass er sich beim Land dafür stark macht. Also in seiner Region gibt es halt eher weniger Schaf- und Ziegenhalter, sondern mehr Großvieh, nenne ich es mal. Und die möchte er von seiner Seite aus gerne mit in die Förderung einbeziehen, dass da auch die Herdenschutzmaßnahmen mitgefördert werden. Also das ist das, wofür neben dem, also er selber ist auch dafür, dass der Wolf reguliert wird. Da haben wir uns auch am Anfang, ich sag mal, ganz schnell ausgetauscht, wer wie wo steht. Und er sagt auf jeden Fall, dass für ihn ein großes Anliegen ist, dass die Fördermittel gerade bei ihm in der Region auch für Pferde, Rinder und Großvieh halt auch mit einbezogen werden können.
Hat er sich konkret zum Loscheidhof geäußert, zu den Vorkommnissen da?
Das hatte ich zum Ende nochmal angesprochen, ob er da jetzt im Bilde ist, wie da jetzt der aktuelle Stand ist, weil es ja doch medial der Hof ist, der aktuell als Paradebeispiel für alles herhalten muss. Ich habe ihn dann mal darüber berichtet, wie wir es aktuell sehen. Ich hatte dann mal auf den aktuellen Zaun hingewiesen, dass ja jetzt in einer PR-Aktion das Ganze etwas aufgehübscht wurde. Der obere Stacheldraht ist ja durch 1,30 Meter hohe Litze jetzt ersetzt oder ergänzt worden, dass unten aber immer noch der Stacheldraht besteht. Also aktuell laufen wir da mit einem halbfertigen Herdenschutzzaun rum. Und also er sagte vorab, er müsse sich selber angucken. Die Dame vom Ordnungsamt machte auf mich den Eindruck, als würde sie das Ganze auch schon wissen. Der hat auf jeden Fall nickend zugestimmt, dass das Ganze da so ist. Und er wird auf jeden Fall nächste Woche da mal hinfahren mit dem ganzen Infomaterial, was wir ihm haben zukommen lassen, und sich das Ganze mal anschauen und denen dann auch gegebenenfalls nochmal nahezulegen, dass es Fördermittel gibt, die man beantragen kann, auch wenn von der Seite ja was anderes behauptet wird, dass sie nicht gefördert werden und es aus eigener Tasche bezahlen müssten. Ja, er setzt sich auf jeden Fall dafür ein, dass er da nochmal hinfährt und da auch nochmal ein bisschen zu dem Thema sensibilisiert.
Also wir halten nochmal ganz kurz fest, dem Loscheidhof stehen seit 2019 exakt Fördersummen zu, die allen anderen auch zustehen. Und Sie sagen das zwar immer anders und die Medien greifen das auch anders auf.
Genau, seit 2019 ist ja Pufferzone und zum Jahreswechsel jetzt irgendwann ist es ja offiziell Wolfszone. Und ja, es hat immer die Möglichkeit zur Förderung bestanden. Er sagt selber, ist er nicht ganz so in dem Thema mit drin. Er kann sich halt vorstellen, dass durch eine Bejagung eine abschreckende Wirkung erzielt. Er sagt auch von sich aus, das muss man ihm zugutehalten, man muss ja da nicht direkt auf den Wolf schießen, aber zumindest wenn in der Nähe mal geschossen wird, dass das vielleicht eine abschreckende Wirkung hat. Ich habe ihm halt gesagt, so, ja, der tote Wolf, der wird es den anderen halt nicht erzählen, ne, dass er gerade da abgeknallt wurde. Er ist auf jeden Fall nicht komplett gegen den Wolf und er möchte auf jeden Fall das Ganze Richtung Land mit weiternehmen in seiner Arbeit und das auch in die Gemeinde rantragen. Und wir haben ja auch unseren privaten Nummern zur Verfügung gestellt, sei es also hauptsächlich für so kleinere Betriebe, wenn schon, ich sag mal, so Hirtenschäfer so ein bisschen älter sind und sich vielleicht nicht mit diesem ganzen Internet auskennen, den Förderanträgen, dass Annika da auf jeden Fall beratend zur Seite steht und die Förderanträge mit denen zusammen machen würde. Sei es irgendwie auch mal Zaunaufbau oder sowas, da würden wir auf jeden Fall, sofern uns das auch privat möglich ist, mit einschreiten.
Exakt,
und ich glaube auch
das,
noch andere.
Exakt das, was ihr auch dem Loscheidhof ja angeboten hattet, ne? Genau.
Genau, das haben wir ja, ich glaube, in Summe dreimal angeboten.
Ja, genau, dreimal sogar. Ich hatte jetzt zweimal auf dem Schirm, dreimal sogar. Also ich finde es bemerkenswert, dass der Bürgermeister gesprächsbereit ist. Das ist schon mal mehr, als ich erwartet habe. Und das ist ein guter Anfang. Und ich bin euch unendlich dankbar, dass ihr da vor Ort dranbleibt, dass ihr jetzt die Gespräche vertieft, dass ihr aktiv werdet. Und ich würde sagen, jetzt entlassen wir euch aber in einen weiteren wohlverdienten Urlaubstag. Lass mal kurz eine Temperaturzahl da für uns hier im geplagten, kühlen, nassen Berlin. Ich und Max, bei dir auch kühl und nass?
Bei mir ist kühl und nass, ja.
bei euch?
Bei uns blauer Himmel, pralle Sonne, 27 Grad, Tendenz steigend.
Also das ist ja eine optimale Temperatur. Das ist genau die Temperatur, die ich übrigens mag, ne? So für Urlaub und so. Da kann man noch ein bisschen was machen. Da ist noch nicht zu warm und nicht zu kalt. Genial.
Es sei euch gegönnt.
Dankeschön.
Dann würde ich sagen, viel Spaß, gute Fahrt, passt auf euch auf und wir können es gar nicht erwarten, dass ihr wiederkommt, aber das ist ein anderes Thema. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Du siehst, lieber Max, es geht alles, wenn man will, wenn man dran bleibt. Wenn man aber auch sich die Hand reicht und ins Gespräch kommt, das ist ja das, was ich sage, ne? Wir müssen alle im Gespräch bleiben, wir müssen oder erst ins Gespräch kommen. Auf jeden Fall hilft es nichts, die Gräben zu vertiefen. Und hier jetzt mit dem Finger auf andere zu zeigen, es muss jetzt einfach mal das Problem angepackt werden und es müssen Argumente ausgetauscht werden und nur so kann man was erreichen. So kann man zum Beispiel auch solche Mythen, ne, wegräumen, dass man sagt irgendwie, ja, die Wolfsbejagung führt dazu, dass die irgendwie scheuer werden. Genau das ja eben nicht. Aber wenn man das den Leuten erklärt und ihnen auch die Quellen zur Verfügung stellt, dann kann man damit auf jeden Fall einen Denkprozess anstoßen. Das ist meine ganz feste Überzeugung.
Ja, Achtung und Respekt ist da wirklich an der Tagesordnung. Das ist das, was irgendwie in der Gesellschaft ein bisschen abhanden gekommen ist. Dieses sich gegenseitig zuhören, Aufmerksamkeit schenken und nicht immer stur auf seiner Meinung beharren. Ne?
Ja, das stimmt.
Das ist leider irgendwie verschütt gegangen.
Das ist es, aber gut, wir werden das jetzt nicht sofort ändern, aber wir können unseren Beitrag dazu leisten, dass es eben halt, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen.
Wir haben noch ein paar Brennpunkte und die Rettung der Welt, die kommt danach.
Die kommt danach. Du bist ja noch jung genug. Du hast noch viel vor dir. Lieber Max, ab ins Wochenende und ich gehe jetzt ab in den Schnitt und wir hören uns dann. Ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, nächsten Freitag wieder, weil vielleicht passiert wieder irgendwas, dass ich dann wieder irgendwie irgendwo sitze, mitten in der Woche um Mitternacht im Studio irgendwas aufnehme. Aber wollen wir mal hoffen, dass die nächste Woche einigermaßen ruhig bleibt und dann hören wir uns tatsächlich in einer Woche wieder. Und das steht allerdings schon fest und das kann ich jetzt auch sagen, nächste Woche um diese Zeit sind wir in der Schweiz. Und das wird richtig spannend. Also wir sind nicht haptisch da, wir berichten darüber.
Genau.
Wir sprechen mit der Schweiz.
Ja.
Danke, Max. Tschüss.
Tschüss. Dankeschön.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.